Gestern war es ja doch schon eher etwas spät und ich habe mal diesen letzten Punkt, ich habe euch ja ein paar Stichwörter gegeben, wie man das mit der Gnade so verstehen kann, wie man sich da annähern kann und ihr habt es heute in der stillen Zeit auch noch einmal gehabt, dieses Thema. Und ich habe mal den letzten Punkt, die Gnade ist praktisch. Das habe ich mir für den Schluss, für heute zum Einstieg, habe ich mir das aufgehoben. Nicht als Schluss von gestern, sondern heute als Einstieg. Die Gnade ist praktisch, habe ich da hingeschrieben. Täglich aus der Gnade leben, aus der Zusage Gottes leben. Unter dem Motto Leben heute gilt das. Gott ist mir gnädig. Heute bin ich begnadigt. Heute möchte ich mich, und das führt dann zum zweiten Thema, zum nächsten Thema, heute möchte ich mich an dieser Gnade erfreuen. Weißt du, dass du nur im Heute leben kannst? Unser Beruf, unsere Berufung bringt ja so mit sich, dass wir mit sehr vielen Menschen zu tun haben. Und ich merke immer wieder, wie sehr wir Menschen dazu tendieren, und ich nehme mich da gar nicht aus, von der Vergangenheit her zu leben. So viele Dinge, die geschehen sind, die mir geschehen sind, die anderen geschehen sind, und ich kann das nicht loslassen. Natürlich brauche ich die Vergangenheit auch nicht verneinen, das wäre ein ungesunder Umgang. Aber was Vergangenes ist vergangen, du kannst nichts mehr ändern dran. Und ich lerne sehr viele Menschen kennen, die sehr stark in der Zukunft leben. Ja, wenn dann das einmal passiert, dann. Und wenn endlich ich das hinter mir habe, dann. Und wir übersehen dabei die Tatsache, dass man nur im Heute leben kann. Die Gnade ist praktisch. Sie sagt mir, heute, an diesem Tag, heute, ist alles gut. Und deshalb darf ich aufrecht durchs Leben gehen. Gott ist für mich. Wer kann da gegen mich sein? Einer der zwei Texte, über denen ich gläubig geworden bin, steht in Römer 8, die Verse 38 bis 39. Sehr bekannter Text, ich lese es euch vor, denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Und ich füge noch dazu, von einem gnädigen Gott, der uns in Liebe gegenübertritt. Und ich denke mal öfter, und ich habe schon so viele Male über diesen Text nachgedacht, besonders wenn ich angefochten und bekümmert bin. Ich habe mir gedacht, Paulus, das hättest du doch auch leichter formulieren können. Paulus, hättest du geschrieben, nichts. Hättest du geschrieben, nichts. Nichts kann uns scheiden von diesem gnädigen Gott. Aber wisst ihr, dann bin ich wieder dem Paulus sehr, sehr dankbar, dass er das so ausgeführt hat. Weil dann darf ich in meinen angefochtenen Stunden, wo ich keinen geraden Gedanken mehr zu Rande bringe, dann darf ich mir sagen, Fredi, egal, und wenn du jetzt stirbst, aus den gnädigen Händen Gottes wird dich nichts reißen, auch der Tod nicht. Das ist das Erste, was der Paulus hier sagt, gell? Tod. Und weißt, Fredi, und wenn du weiterlebst und wenn du noch so verrückte Dinge in deinem Leben erlebst Und wenn du noch 100 Mal an diesen ein, zwei Dingen, die in deinem Leben immer wieder vorbrechen, scheiterst, Freddy, nichts kann dich scheiden. Die Gnade Gottes ist groß genug für jeden von uns. Und dann steht da weder Engel noch Mächte noch Gewalten. Das drückt für mich, ich vereinfache das jetzt ein bisschen, da könnten wir lang drüber reden, aber all das, was wir nicht so richtig zu fassen kriegen, so Dinge, die außerhalb komplett unseres Einflussbereiches sind, sagt der Paulus, weißt Freddy, auch das, nichts wird dich aus der Gnade Gottes reißen, die in Christus Jesus ist. Weder das, was dir jetzt, heute passiert, Gegenwärtiges, noch das, was dir irgendwo in der Zukunft passieren könnte oder vielleicht passiert. Freddy, nichts. Weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur. Nichts. Gnade ist was sehr Praktisches. Praxis, könnt ihr euch noch erinnern, wie der Duden Praxis definiert? Anwendung, naja, aber was? Anwendung der Wahrheit. Der Wahrheit. Anwendung der Wahrheit. Liebe Freunde, liebe Geschwister, wenn Gott sagt, ich bin dir gnädig, das ist eine Wahrheit, wende sie an. Tagtäglich. Tagtäglich. Daraus darf ich leben. Nichts kann mich mehr aus seiner Hand reißen. Und wisst ihr, dieses Bewusstsein führt dann zu diesem zweiten Gedanken, den der Paulus hat. Ihr merkt, ich bin nur immer im Vers 2, ich kann euch auch nicht helfen. Ich bin so ein langsamer Mensch, aber ich muss das durchkauen. Er sagt ja im zweiten Vers, Gnade sei mit euch und Friede. Gnade und Friede verhalten sich zueinander wie Ursache und Wirkung. Gott handelt aus Gnade und Friede ist die Folge daraus. Ganz praktisch in unserem Leben. Wenn du die Gnade Gottes für dein Leben beanspruchst, dann wirst du auch den Frieden in Gott erfahren. Nur wer den Umgang der Gnade kennt, kann das Friedensangebot Gottes wirklich schätzen. Nur wer die Folgen der Sünde kennt, kann den Frieden mit Gott wirklich einordnen. Nur wer weiß, was Gott über Sünde denkt und warum er uns trotz Sünde gnädiglich ansieht und uns Frieden schenkt. Nur wer weiß, was Gott über Sünde denkt, kann ermessen, was Gottes Friedenswerk wirklich für uns bedeutet. Im Johannes 8, Vers 12 sagt Christus, ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht haben, das zum Leben führt. Wenn Gott über die Sünde nachdenkt, dann ist es so, wie wenn er auf die Welt schaut. Und ich meine jetzt die Welt, das seid nicht ihr Christen, sondern die Welt, die ohne Gott unterwegs sind. Und er sieht nur Finsternis. Nicht umsonst spricht Jesus, ich bin das Licht der Welt. Und wer mir nachfolgt, der wird nicht mehr in der Finsternis herumirren. Warum sagt er das? Ja, weil es finster ist ohne ihn. Und an anderer Stelle sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Ja, warum sagt er das? Weil es finster ist rund um uns und wir reinleuchten müssen in diese Welt. Aber wenn Gott in das Leben ohne ihn blickt, auf das Leben ohne ihn blickt, dann ist da Finsternis und kein Licht. Und wisst ihr, Finsternis ist was ganz was Bedrohliches. Ich habe es früher gern mit unseren Jugendlichen gemacht und bin in so manche Höhle rein. Ich habe es auch mit Vätern und ihren Kindern gemacht, weil wir in unserem heutigen Leben, wir kennen keine Finsternis mehr. Die Moderne spricht von Lichtsmog. Es gibt ganz wenige Orte, wo man überhaupt noch Finsternis erlebt. Irgendwas klimmert immer bei uns. Aber in der Höhle, wenn du dich da hinsetzt und das Licht ausschaltest und über die Leuchtuhr deinen Anorak ziehst und dann dort sitzt, dann erlebst du Finsternis. Und weißt du, was du noch erlebst? Wenn du lange genug das aushältst, das ist nämlich aushalten. Das ist sehr bedrückend. Lange genug, und die Wissenschaft spricht von so irgendwo bei 10 Minuten, dann fängst du an, Gleichgewichtsstörungen zu bekommen. Und du fängst an, nicht mehr zu wissen, was oben und unten ist. Vorne und hinten. Das nennt man Gleichgewichtsstörungen. Wisst ihr, wenn Gott auf das Leben ohne ihn sieht, dann sieht er ein Leben, das nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Er sieht Finsternis. Es geht bei Christus um Leben und Tod. Um weniger geht's nicht. Nicht seid ein bisschen nett zueinander, dann wird es schon. Nein. Er ist das Licht und ohne ihn ist Finsternis. Er, bei ihm ist Frieden. Bei ihm brauche ich nicht mehr Angst haben vor der Finsternis. Wir sind stumpf geworden für die Schuldfrage. Auch für religiöse Menschen ist die Frage nach der Sünde eine sehr schwammige geworden. Man sagt ja gar nicht mehr Sünde. Man sagt, ich habe einen Fehler gemacht. Und wisst ihr, das ist was sehr Gefährliches. Weil was lernen wir in der Schule? Und was sagen uns die schlauen Leute? Aus Fehler lernt man. Aber wenn du zur Sünde Fehler sagst, dann ist es ein Irrtum, weil du lernst aus Sünde nicht. Gott sagt, Sünde macht dumm. Nein, es ist Sünde, es ist Zielverfehlung. Es ist nicht ein Fehler, es ist Zielverfehlung. Fehler müssen ja sein, sonst lernt man nichts. Oh ja, aber bei Sünde ist es nicht. Sünde muss nicht sein. Nur weil du mehr sündigst, deshalb bringt es das nicht einen Millimeter weiter. Wenn Sünden nur mehr Fehler sind, dann ist es aus mit der Aussage der Bibel über die Sünde, weil im Römer 6 zum Beispiel, Vers 23 steht, der Sünde sollt, ist der Tod. Es geht bei Christus um Leben und Tod. Sünde, Schuld, Gericht. Diese Begriffe drücken für viele keine Wirklichkeit mehr aus. Unsere Gesellschaft heutzutage weiß nichts mehr von der Qual früherer Jahrhunderte, wo Leute um den halben Erdball gereist sind, um eine Antwort zu finden auf die Frage nach ihrer Schuld. Wo sie alles getan haben, um zum Frieden mit Gott zu kommen. Wir haben das Reformationsjahr. Lest euch die Luthertexte zu dem Thema durch. Wie sich dieser Mensch geschunden hat, um mit seiner Schuld klarzukommen. Und wir wissen auch nichts mehr von der Rastlosigkeit, der Unruhe der Afrikaner, der Asiaten, die ihre Schuld zu den aberwitzigsten Praktiken treibt, um Frieden zu finden. Ich habe das Vorrecht, einmal im Jahr nach Indien zu reisen. Und ich lerne da den wahren Hinduismus kennen. Nicht das Hinduismus, das da in Europa verkauft wird, auf einen Weg der Erleuchtung euch zu führen. Es ist ein Weg der Verblendung und der Verdummung. Aber der wahre Hinduismus, liebe Leute, ist was Brutales. Der wahre Hinduismus führt dich in eine Welt, wo es Millionen von Göttern gibt. Der wahre Hinduismus verlangt aberwitzige Praktiken, die dich auf den Weg der Erlösung bringen sollen. Es ist nicht der richtige Weg. Und wir hier in Europa, wir haben die Schuld überhaupt weit von uns geschoben. Ich habe mal den Ausspruch wo gelesen, ich weiß gar nicht mehr wo. Schuld treibt uns nicht mehr um, wir nehmen Valium. Verdrängung. Wir gehen einfach zum Therapeuten, das ist eine andere Möglichkeit. Und jetzt bitte gleich mich nicht falsch verstehen, die haben schon ihre Daseinsberechtigung. Aber viele gehen zum Therapeuten und der erzählt uns etwas, redet uns die Schuld aus. Wir erlösen uns selbst, wir sprechen uns selbst frei als Produkt von Erbe, Umwelt und Erziehung. Und ich bin ja nicht schuld an dem, wie ich bin. Und wir verdrängen und wir schieben ab. Und Schuld ist immer der andere. Und trotzdem holt uns die Schuld immer wieder ein in tausenderlei krankhaften Zuständen unseres eigenen Ichs und unserer Gesellschaft. Weil wisst ihr, wer Schuld nicht zugeben kann, wird nie frei. Ich habe schon erwähnt, ich mache mit meiner Frau Ehe- und Paarberatung und da ist das Hauptthema. Schuld nachtragen, diese Schuld, und nicht zur Vergebung finden. Und wo du diesen Kreislauf nicht durchbrechen kannst, ist jede Ehe zum Scheitern verurteilt. Weil kein Neuanfang möglich ist. Und wer sich nicht frei macht von Schuld, wird keinen Frieden finden. Es ist unlösbar, wenn nicht Vergebung passiert. Und so ist Sündenerkenntnis die Voraussetzung für die Erfahrung des Friedens. Und unsere Freudlosigkeit hängt zusammen mit fehlender Trauer über Sünde. Erst wer zerbrochen ist an Schuld und Sünde, der wird auch froh über die geschenkte Vergebung, über die Gnade Gottes und über den empfangenen Frieden, den Frieden Gottes. Und vielleicht ist das der Grund, warum wir Österreicher als das Volk der Diplomaten nie so richtig froh geworden sind über unser Heil. Weil uns die Bußprediger fehlen. Und ich habe den leisen Verdacht, dass es in Deutschland nicht viel anders ist. Vielleicht fehlt uns einfach die Chance, froh zu werden über den Frieden, den Gott mit uns macht. Weil Friede ist das Ergebnis, wenn Gott zu unserem Heil, zu uns redet und an uns handelt. Und das führt mich zum ersten Punkt. Friede ist, wenn Gott versöhnt ist. Friede ist, wenn der Zorn Gottes, der glühende, heiße, brennende, vernichtende Zorn Gottes versöhnt ist. Und wisst ihr, über einen zornigen Gott zu predigen, weiß ich, ist nicht sehr modern. Aber der ewige, lebendige Gott ist kein vertrottelter alter Herr. Was meint ihr eigentlich, was Gott empfindet, wenn er das Unrecht in dieser Welt sieht? Syrien, Irak, ISIS. Was glaubt ihr denn, wie es Gott damit geht? Du denkst, zu weit weg. Was hat das mit meinem Leben zu tun? Okay, was denkst du, hält Gott von über 100.000 abgetriebenen Kindern in Deutschland jedes Jahr? Gott hält das Gericht nur mit äußerster Anstrengung zurück. Und was ich jetzt sage, klingt vielleicht für manchen von euch zu hart. Ich will es aber bewusst nicht auslassen. Und wenn es schon so geht, dass wir, die wir abgebrüht und zynisch sind, sarkastisch, fett und voll, die Fettaugen unserer Gesellschaft, egoistisch, in uns verkrümmt und selbst in uns verliebt und verstrickt, mit uns selber beschäftigt 80% des Tages, wenn wir im Angesicht des Unrechts, wir schon in Zorn und Empörung geraten. Was denkst du, wie es Gott geht? Was denkst du, wie Gott empfindet? Und wenn Gott uns den Frieden zuspricht, dann meint er, dieser Zorn, der ist nun versöhnt. Das Gericht, das diesen Zorn fordert, das Gericht ist schon gewesen. Christus hat das Gericht getragen und Gott bietet das an, dass kein einziger Mensch dieses Gericht selber tragen muss. Gott hat Frieden gemacht an einem Kreuz. Er selber hat alles für uns getan. Der Krieg ist vorbei. In Christus darf ein neues Miteinander beginnen. Die Rebellion hat aufgehört, der Aufruhr ist beendet. Wenn du dich zu Christus wendest, dann bist du ein Mensch, der die Waffen gestreckt hat und sich buchstäblich Gott ergeben. Das ist Friede. Es gibt keinen Krieg mehr, es gibt keinen Kampf mehr. Aber es ist mehr als nur das Aufhören von Feindseligkeiten, sondern es geht um normale Beziehung. Friede im Alten und Neuen Testament ist immer die Aufnahme normaler Beziehung. Was bedeutet das? Was meine ich mit normaler Beziehung? Zwei, die zueinander gehört haben von Anfang an, die aber getrennt waren, die sind jetzt wieder beisammen. Zwei, die getrennt waren, die freuen sich wieder aneinander, die genießen einander, sind miteinander in Christus, wie unser Text sagt. Paulus verwendet diesen Ausdruck sehr oft und sehr häufig. Für Paulus war das in Christus sein ganz offensichtlich etwas ganz, ganz Wichtiges. Was meint er damit? Ein englischer Theologe hat einmal gesagt, wenn Paulus vom Christen in Christus spricht, habe er damit gemeint, dass der Christ in Christus lebt, wie der Vogel in der Luft, der Fisch im Wasser, die Baumwurzel am Bach, gepflanzt an den Wasserbächen. In Jesus Christus zu sein, heißt unausgesetzt unter dem Einfluss seines Heiligen Geistes zu stehen. Es heißt, in einer Welt zu leben, in der alles zu uns von Christus spricht. An die, die heute bei der Wanderung mit waren, wie ist euch damit gegangen, mit diesem Wasser, das wir da gesehen haben, mit der Natur? Hat das von Christus gesprochen? Ganz stark, gell? Ich habe mir zweimal die Ohren zugehalten, weil es so laut geschrien hat von Christus. Nein, Scherz. Aber ist es nicht was Wunderbares? Unbelebte Gegenstände wie Wasser und Felsen, wenn die schon von Christus schreien, um wie viel mehr dein Nachbar, der neben dir sitzt, um wie viel mehr sein Wort, um wie viel mehr Christus. In Christus zu sein, heißt Freundschaft mit ihm zu erleben. So zu leben, dass wir uns nicht einen Augenblick von unserem Freund Jesus Christus getrennt vorkommen. Und wir sind ja nie getrennt von ihm. Von seiner Stärke, seiner Vollmacht, seiner Gegenwart, seiner Gnade, seinem Frieden. Und in dieser Haltung, da kann wahrer Friede einkehren. Friede ist sich umschauen können und sich nicht bedroht fühlen müssen. Kein komisches Gefühl im Rücken, kein drüber nachdenken, gibt es nicht doch irgendetwas, womit Gott mich dann auf dem falschen Fuß erwischt? Mm-mm. Du bist ganz sein, du bist ganz in seiner Hand. Er ist dir ganz gnädig, nicht nur teilweise. Und der Friede ist auch ganz. Und der Friede ist der Anfang aller Gemeinschaft. Gemeinschaft, die bedeutet, man ist umringt von lieben Freunden, nicht mehr einsam, isoliert. Und Gott selber, der mich umgibt, er ist da und er steht nicht mehr gegen mich. Und ich darf in Freundschaft mit Gott leben, nicht in einem unverbindlichen Nebeneinander, wo einer den anderen gerade mal duldet. Es ist auch keine abgekühlte Beziehung, nein, es ist Freundschaft und Wertschätzung. und miteinander unterwegs sein. Und so ist Friede auch das Ende der Angst. Weil wisst ihr, Friede, wahrer Friede, breitet sich dort aus, wo die Bedrohung des Lebens weggenommen ist. Beklemmung und Angst vor der beständigen Bedrohung des Lebens, das darf weichen. Und die letzte Bedrohung, das ewige Verderben, die sorgsam verborgene Angst von vielen, das so viele auch ruhelos macht, weil sie auf der Flucht sind, dieses letzte Verlorengehen, auch das ist bezwungen in Christus. Tod, wo ist dein Stachel? Und so heißt Friede auch, die Flucht ist zu Ende. Ich bin angekommen. Du fragst mich, wie es in der Ewigkeit sein wird? Schön, das weiß ich, weil jetzt ist schon schön mit Christus. Und es darf in Dimensionen reingehen, da werden wir dann morgen noch ein bisschen mehr drüber reden, die Paulus anspricht, die für mich unbegreiflich sind. Dieser Friede geht durch alles Leid hindurch, durch jede Wüstenzeit, weil wir heute schon so viel von der Wüste gehört haben, durch jede Bedrohung. Es ist alles gut. Und Friede bedeutet auch frei sein von Schulden. Es ist alles bezahlt. Das Schuldenkonto ist ausgeglichen. Es gibt keine Forderung mehr, die gegen mich steht. Und es geht nicht einmal nur um ein überzogenes Konto, sondern es geht um Bankrott. Es geht um den Schuldenberg, aus dem ich nicht mehr herauskomme. Und wenn ich noch so weiterwurschtel, ich merke ja doch, es geht sich nicht aus. Ich habe einmal mit der Uli gesprochen. Wer uns ein bisschen besser kennt, weiß, dass die Uli und ich sehr spät gläubig geworden sind. Die Uli als Erster und ich 2 Jahre später. Und wie wir dann gläubig waren, haben wir darüber gesprochen, warum wir vorher nicht gläubig waren. Und eins ihrer ganz klaren Bilder war, sie hat einen Gott vermittelt gekriegt, der oben im Himmel sitzt und eine Plus-Minus-Liste führt. Also Plus, wenn du brav bist, Minus, wenn was schief geht. Und irgendwann in den Teenagerjahren, obwohl sie in einer Klosterschule gegangen ist, irgendwann in den Teenagerjahren hat sie gesagt, die Rechnung geht nie auf. Da kann ich nur verlieren. Und wenn Gott wirklich so ist, dann will ich nichts mit ihm zu tun haben. Und tief in dir drinnen, tief in mir drinnen, weiß ich, ja, das stimmt, wenn es um Plus, Minus geht, bin ich hoffnungslos verloren. Ich bin kein guter Mensch. Tut mir leid. Ich bin ein Sünder. Jeden Tag neu. Schaut es mir nicht so entsetzt an. Aber, in Christus habe ich entdecken dürfen, der Friede Gottes ist groß genug, um auch mit diesem Schuldenberg zu sagen, Tetelestai. Es ist vollbracht. Es ist durchgestrichen. Wisst ihr, Tetelestai, das war der Ausdruck, den hat ein Kaufmann unter eine Rechnung geschrieben. Erledigt. Es ist bezahlt. Und wisst ihr, daraus habe ich mich dann auch mit einem inneren Frieden beschenken lassen dürfen. Weil wenn die Menschen noch so versuchen, mich mit Schuldgefühlen vollzufüllen, sie schaffen es nicht. Weil ich habe einen, der zu mir gesagt hat, es ist alles vollbracht. Und an den hänge ich mich. Da geht es mir wie den Luther. Mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich Beweinte zurückbleiben vergebe, so ist's aus mit mir. Ich muss verzweifeln. Aber, sagt Luther, das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum mich hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi wie die Sünderin. Ob ich auch noch schlechter bin als diese, ich halte meinen Herrn fest. Und dann typisch in Luther, Deutsch. Dann spricht er zum Vater, dies Anhängsel muss auch durch. Es hat zwar nichts gehalten und alle deine Gebote übertreten. Vater, er hängt sich an mich, was will's? Ich starb auch für ihn. Lass ihn durchschlupfen. Das soll mein Glaube sein. Ihr merkt schon, ich habe das in meine Bibel reingeklebt. Das ist ja nicht vergessen. Mein Gewissen darf schweigen. Es gibt keinen Grund mehr zur Anklage. Ich habe Frieden gefunden in Christus. Ich habe aufgeatmet. Ich fühle mich wohl. Ich darf in Harmonie mit Gott leben, mit mir selber und der Welt. Die Seiten stimmen wieder zusammen. Und je länger ich mit Christus unterwegs bin, desto mehr wird es ein schöner, ein runder und ein harmonischer Klang. Und so ist Friede auch die Ruhe mitten im Sturm. Im griechischen Wort für Friede, Eirene, liegt vor allem ein Moment der Ruhe. In Christus, in seinem Frieden, habe ich einen Ort der Geborgenheit gefunden, einen Platz, an dem ich mich selber ausruhen kann, in mir selber ruhen kann, einen Ort der Zuflucht, einen Schutzort. Mitten in Turbulenzen, in Trübsal, in Wüstenzeiten, unter Druck und im Chaos. Ich habe einen Schutzort gefunden, wo ich nicht mehr getroffen werden kann von den Angriffen des Feindes, der Feinde. Ich bin in Sicherheit. Und wisst ihr, Friede in Christus zu finden, das heißt nicht so sehr, dass da jetzt keine Auseinandersetzungen mehr sind und keine Konflikte. Das wäre ja Selbstbetrug, oder? Ist ja nicht unsere Realität. Aber so sehr Friede eben nichts mit Kampflosigkeit zu tun hat, so sehr gilt auch, dass Friede eine Geborgenheit in Konflikten schenkt. Eine Geborgenheit in Christus im Kampf schenkt, in den Auseinandersetzungen. Und in dieser Geborgenheit und aus dieser Geborgenheit heraus darf ich mich entfalten. Darf Christus in mir Gestalt gewinnen. Und darum bringt Friede auch Zufriedenheit. Warum? Weil die tiefsten Bedürfnisse der Seele gestillt sind. Wer von euch hat schon mal so richtig Durst gehabt? So richtig? Wie lange hast du nichts zu trinken gekriegt? Okay, ja, da hat man schon einigermaßen Durst. Wer hat einmal einen ganzen Tag nichts zu trinken gekriegt? 24 Stunden. Gibt es da jemanden? Ja, so weit sind wir schon, gell? Ja. Wisst ihr, wir wissen gar nicht mehr, was Durst ist. Mir ist das einmal in meinem Leben passiert. Mit irgendwem habe ich gesprochen über Wüstenzeiten und dass wir haben die größte Steinwüste Mitteleuropas vor unserer Haustür, das Tote Gebirge. Und da kannst du 2 Tage lang gehen, ohne eine einzige Stelle, wo du Wasser findest. Und das war in meiner Jugendzeit, also wie ich noch so 18, 19 war das mein Lieblingsgebiet. Ich bin ein Wüstenliebhaber. Weil es dich auf das Wesentliche reduziert, aber ich mag der Birgit nicht reinpfuschen. Hoppala. Und ich bin oft in dem Gebiet unterwegs gewesen. Und ich habe mich eines Tages bei starkem Nebel und Regen verirrt. Ich habe kein Wasser mehr gehabt. Wir waren zu zweit, ich war nicht allein. Und wir haben wirklich einen ganzen Tag und eine ganze Nacht gehen müssen, aber nichts zu trinken gehabt. Und ich hätte mir das nicht vorgestellt, was das mit mir gemacht hat. Das war Heulen und Zähneknirschen, im wahrsten Sinn des Wortes, ich sag's euch. Und dieser Durst, und wenn es da mit dem Essen so geht, dieser Hunger, der ist gestillt in Christus, das ist das Bild. Und Christus stillt diesen Durst nicht mit einem halben Glas Wasser, sondern mindestens mit so einer Steier wie da, wo wir gerade gegangen sind. In Fülle, sagt das Wort. Über die Massen. Satt werden. Durst nach Leben. Jetzt gibt es Wasser in Fülle. Und das ist es, wovon Paulus redet. Gnade und Friede. Ganz am Anfang gestern habe ich euch gesagt, Kairete, Gnade. Das war der Gruß der Griechen. Der Gruß unter den Heiden zur damaligen Zeit. Und Eirene, Friede, Shalom. Shalom, so haben sich die Israeliten gegrüßt. So grüßen sich die Juden bis heute. Gnade und Friede. Das Evangelium ist etwas Universelles, weil die Not, auf die das Evangelium antwortet, universal ist. Und es gibt nur ein Evangelium für die ganze Welt, für alle Zeit. Und es gehört Juden und Heiden. Es gehört auf keinen Fall einem exklusiven kleinen Zirkel. Und wenn du über den Missionsbefehl nachdenkst, wo du im eigentlichen Sinne darüber nachdenkst, dass die Welt nach Christi Gnade und Christi Frieden lechzt. Und wenn du darüber nachdenkst, was denn die Enden der Erde für dich sind, dann kannst du gar nicht groß genug denken. Mir hat das heute so gut gefallen von der Birgit. Gott hat den Ismael lieb gehabt. Der war ihm nicht egal, nur weil sein Vater an der Stelle falsch gedacht hat. Oh nein, es war ein geliebter Mensch. Gnade und Frieden. Paulus stellt von Anfang an klar, ihr gehört unter einem Evangelium zu einem Herrn. Und für Paulus war die Klärung der Punkte Gnade und warum und Friede und warum von oberster Wichtigkeit. Erst in der Klärung dieser Punkte durch Jesus Christus ganz konkret, persönlich, in seinem Leben und im Leben anderer. Erst durch Klärung dieser Punkte konnte er seinen Dienst antreten und sein Leben als Christ leben. Und um das Leben als Christ geht es auch in den folgenden Kapiteln des Philipperbriefes. Und darum habe ich mir auch gegönnt, mit euch 1,5 Stunden über dieses Thema zu reden. Das ist der Atem dieses Briefes. Und in weiterer Folge geht es sozusagen um die Merkmale, die aus diesem Fundament, aus diesem Atem, die Merkmale, die ein christliches Leben ausmachen. Natürlich, und ich habe es gleich am Anfang einmal rausgenommen, resultiert daraus Freude. Ich danke meinem Gott, so oft ich eurer gedenke, was ich alle Zeit tue in allen meinen Gebeten für euch alle. Und ich tue das Gebet mit Freuden. für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis heute mit Freude. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu mit Freude. Wie es denn recht und billig ist, dass ich so von euch allen denke, mit Freude, weil ich euch in meinem Herzen habe, mit Freude, die ihr alle mit mir an der Gnade teilhabt, in meiner Gefangenschaft und wenn ich das Evangelium verteidige und bekräftige. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, von Herzensgrund in Christus. Und ich bete darum in Freude, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, so dass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi. Erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lobe Gottes. Merkmale christlichen Lebens, die christliche Freude. Und Paulus am Anfang dieses Textes erinnert sich an etwas Wunderbares. Es ist etwas Wunderbares, wenn wir an die Beziehungen zu unseren Mitmenschen nur glückliche Erinnerungen haben. Und eben das traf auf Paulus und die Christen in Philippi zu. Die Erinnerung an Philippi war für Paulus mit keinerlei Bedauern, sondern nur mit Glück und Zufriedenheit verknüpft. Und in diesem Abschnitt hält Paulus die entscheidenden Merkmale christlichen Lebens fest. Und da ist das erste Mal die christliche Freude. Paulus betet voller Freude für seine Freunde. Johann Albrecht Bengel bemerkt in seinem sehr bündigen Latein, Summa Epistulae Gaudeo Gaudete. Das Einzige, um was es in dem Brief geht, ist die Freude. Auf Österreichisch übersetzt. Das Fazit des Briefes, ich freue mich. Freut euch ihr, auch ihr euch. So sagt Johann Albrecht Bengel. Und ich möchte mit euch dieses Bild der christlichen Freude, das in diesem Brief für uns entworfen ist, etwas näher anschauen. Wenn wir sagen, freut euch, dann sagst du, wieso soll ich mich freuen? In der Arbeit ist schwierig, mein Mann nörgelt, meine Kinder sind ungehorsam, der linke Zeh tut mir weh. Warum soll ich mich freuen? An was soll ich mich denn freuen? Ja, manchmal ist es doch so, oder? Und der Paulus gibt eine herrliche Anleitung. Erstens, es ist die Freude am Gebet. Ich bete für euch, sagt er, was ich alle Zeit tue, in allen meinen Gebeten für euch alle, und ich tue das Gebet mit Freuden. Es ist die Freude, dass wir für jene, die wir lieben, die uns teuer sind, vor Gott beten können. In einem Buch mit dem Titel Eine ungewöhnliche Aufgabe wird von einer Krankenschwester berichtet, die einen Mann das Beten gelehrt hat und hat dadurch sein ganzes Leben verändert. Und aus einem stumpfen und mürrischen und unzufriedenen und mutlosen Geschöpf wurde er zu einem frohen Menschen. Und es ist eine Freude und es erfüllt uns mit Frieden, wenn wir unsere geliebten Menschen, die uns am Herzen liegen, vor Gott bringen können. Ich habe einen Bibelkreis mit Leuten hier aus der Umgebung und da gibt es ein Ehepaar, die haben eine richtige Begabung darin, für Menschen zu beten. Und selbst in den traurigsten Umständen, ja, breitet sich sowas wie eine Freude aus, dass wir jetzt die Menschen vor Gott bringen können. Die ihnen so ans Herz gewachsen sind. Und sie sind immer offen für Menschen, die das Gebet brauchen. Sind wir zu einem großen Beispiel, zu einem großen Vor, Bild geworden. Und dann gibt es da die Freude, dass Jesus Christus verkündigt wird. Vers 18. Was tut's aber, wenn nur Christus verkündigt wird, auf jede Weise? So freue ich mich darüber, sagt der Paulus. Und wisst ihr, wenn wir dieses große Vorrecht haben, in unserem Leben gläubig geworden zu sein, das ist ja nicht dein Verdienst, dass du gläubig bist. Da sind wir uns ja alle einig, oder? Es ist ja die Gnade Gottes, die uns gläubig werden lässt. Es ist ja Gott, der anklopft. Ja, du hast schon deinen Teil, keine Angst. Aber es ist Gott, der es vollbringt. Und wenn wir dieses Vorrecht haben, dann ist es doch ganz normal und sollte unser erster Gedanke sein, dass wir die rund um uns sind, an diesem Vorrecht teilhaben lassen, an dieser Freude, oder? Und wie schaut das ganz konkret bei uns persönlich aus? Global gesehen wird das Evangelium so umfassend und flächendeckend verkündigt wie nie zuvor. Transworld Radio und Konsorten, die sind fleißig, diese Menschen. Oder in der orientalischen Welt, die Karmel-Mission, was da im Verborgenen passiert. Ich bin jedes Mal baff erstaunt, wenn ich drüber lese. Aber, und das ist ein großes Aber, merkt dein Nachbar etwas davon? Wie schaut es ganz persönlich aus? Ist die Freude über dieses Geschenk Christi groß genug, dass du darüber zu jeder Zeit und Unzeit ins Schwärmen kommst? Ich bin ein absolut passionierter Segler. Freunde von mir wissen das, weil zu jeder Zeit und Unzeit liege ich einer damit in die Ohren. Und da kann ich richtig ins Schwärmen kommen. Ja genau, sogar da gibt es ein Segelschiff. Und ich habe überhaupt keine Scheu, anderen, die gar nichts wissen wollen vom Segeln, trotzdem über Segeln zu erzählen. Und dann am Abend bin ich manchmal richtig erschrocken. In meinem kleinen Kämmerlein, wo ich dann sitze mit Jesus Christus und so den Tag besprich, was ich übrigens jeden Tag mache. Manchmal bin ich erschrocken, weil ich mir denke, mein Gott, schau dich an, wie begeistert du über das Segeln reden kannst. Hast du an demselben Tag auf dieselbe Begeisterung über Jesus Christus geredet? Wo ist dieses Brennen? Es geht um Leben und Tod. Wo ist es? Wo ist die Freude, dass Jesus Christus verkündigt wird? Nicht von den anderen, von mir. Von mir. Und Paulus spricht die Freude an im Glauben. Kapitel 1, Vers 25. Und in solcher Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde, euch zur Förderung und zur Freude im Glauben. Weil wisst ihr, wenn der christliche Glaube die Menschen nicht in die Freude führt, dann bewirkt er überhaupt nichts. Es gibt Menschen, wo der Glaube so etwas Quälendes und Matterndes an sich hat. Und ich spreche jetzt nicht über Wüstenzeiten. Die gehören dazu. Ich spreche über den Glauben. In den Psalmen heißt es, sie blicken empor zu Gott und ihre Gesichter leuchteten. Als der Mose vom Berg runterkam, da leuchtete das Gesicht. Weil er so gequält wurde? Weil das so schlimm war? Oh nein, weil da etwas war von der Herrlichkeit Gottes. Der christliche Glaube, unser Glaube ist der Glaube freudiger Herzen und leuchtender Gesichter. Und das trotz oder gerade deswegen, weil in der Welt nicht alles so läuft, wie es sein soll. Und Paulus spricht von der Freude an Christen, die eines Sinnes beieinander stehen. Kapitel 2, Vers 2. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinn seid, gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Gell, Christian? Haben wir heute ein bisschen drüber gesprochen. Oder wie der Psalmist es ausdrückt, 133, Vers 1, siehe, wie fein und lieblich ist's, wenn Brüder, Klammer auf, Schwestern, mein Beitrag, einträchtig beieinander wohnen. Wenn die menschlichen Beziehungen nicht in Ordnung sind, Streit zwischen den Menschen herrscht, kann es keinen Frieden geben. Und es gibt keinen erfreulicheren Anblick als Familien, in denen einer den anderen liebt. Ich sage immer, ich bin aufgrund von einem Streitgespräch mit Peter Wiegand gläubig geworden. Das stimmt so in etwa. Peter hat mir ganz schön eingeheizt einmal am Abend. Aber mindestens genauso richtig ist die Aussage, ich bin gläubig geworden, weil ich Nachbarn gekriegt habe, als ich umgezogen bin in einen neuen Ort, weil ich Nachbarn gekriegt habe, die einander in tätlicher und sichtbarer Liebe zugewandt waren. Und die mir dann gesagt haben, auf die Frage hin, ich war recht frech, bin es noch immer, auf die Frage hin, ich weiß eh, irgendwie seid ihr komisch, aber wieso seid ihr so freundlich miteinander? Haben sie gesagt, weil wir an Gott glauben. Und weil Jesus Christus unsere Freude ist. Und es war das kleine Mädchen dieser Familie, 6 Jahre alt, die Maria damals, das ist viele Jahre her, die jeden Tag am Abend für mich gebetet hat, ohne dass ich es gewusst habe. Aber es war diese Familie, wo die Uli und ich beide gesagt haben, irgendwie sind sie ein bisschen, aber wie die umgehen miteinander. Ja, es ist die Freude, wenn in der Gemeinde und wenn die Mitglieder oder die Glieder in der Gemeinde auch nicht immer einig sind, aber wenn sie in Christus ihre Mitte finden. Ein paar von euch habe ich es erzählt, ich komme gerade aus einer, ja wie sagt man in Deutschland, Kirchenvorstandssitzung, habe ich mir heute noch gegeben am Nachmittag, Presbytersitzung heißt es bei uns. Und wir haben ein bisschen Uneinigkeit gehabt. Darum hat es die Sitzung heute gegeben. Und ich war wirklich ein bisschen bedrückt. Erstens, warum tue ich mir das an während der Bibelwoche? Aber mir war es so wichtig und ich wollte da dabei sein. Und zweitens, weil ich mir gedacht habe, wie soll denn das werden, wenn wir so uneinig sind? Aber Gott ist groß. Und ich glaube, heute haben ein paar Engel einen Murzgaudi gehabt im Himmel. Weil einfach Einigkeit war am Schluss. Wir waren uns am Schluss einig, dass wir uneinig sind. Und es darf auch sein. Aber es war Friede. Wir haben gesagt, okay, wir sind uneinig und wir werden alles daran setzen, dass wir wieder einig werden. Und unsere Liebe, die uns von Christus geschenkt ist, füreinander, tut es keinen Abbruch. Und wir werden uns von Christus überraschen lassen, was daraus wird. In Christus waren wir einig. Die Beziehung war wiederhergestellt. Und es geht die Freude, es geht um die Freude des Leidens um Christi willen. Das ist ein harter Punkt. Ich möchte es heute mal nur andeuten, aber ich komme auf das Thema noch zurück. Ich möchte es auch nicht ausklammern. Sonst kommt mir nur jemand und sagt, du sagst, Christen sind immer glücklich. Das meine ich nicht. Oh nein. Im zweiten Kapitel, im Vers 17, sagt Paulus, und wenn ich auch geopfert werde bei dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens, Harte Worte, oder? Opfer, stellt sich das einmal vor. Wenn ich auch geopfert werde, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Stimmt da was nicht, oder? Das gibt es ja gar nicht. Polykarp, der Bischof von Smyrna, betete in der Stunde seines Märtyrertodes. Er wurde im 2. Jahrhundert nach Christus verbrannt. Ich danke dir, Vater, dass du mich dieser Stunde für würdig befunden hast. Um Christi willen zu leiden, ist ein Vorrecht. Denn in Leiden um Christi willen beweisen wir unsere Treue. Und es bietet uns sich eine Gelegenheit, am Reich Gottes mitzubauen. Und Paulus hat viel gelitten. Und Paulus hat viel mitgebaut. Und er war treu. Und es war Gott, der ihm die Kraft für diese Treue geschenkt hat. Oh ja. Und du brauchst nicht beten, Herr, bitte lass mich leiden. Finde ich nicht das Gebet. Aber wenn es dran ist, bleib treu. Lass es zu. Es ist eine Möglichkeit, wie Gott dich in seinem Reich gebrauchen kann. Und es ist nicht dran, sich, wenn dein Leben gerade glücklich verläuft, über das Leiden zu viel Gedanken zu machen. Aber wenn es dran ist, dann verweigere dich nicht. Und wenn es in deinem Leben nicht dran ist, dann gedenk derer, die im Leiden leben müssen. Tagtäglich. Und so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Und dann, und jetzt neigt sich dem Ende zu, gibt es da die Freude, Nachricht von einem geliebten Menschen zu erhalten. 2, Vers 28, da sagt der Paulus, ich habe ihn nun umso eiliger gesandt, damit ihr ihn seht und wieder fröhlich werdet und auch ich weniger Traurigkeit habe. Da geht es um den Epaphroditus, ich habe ihn schon erwähnt, und um die geplante Sendung vom Timotheus. Ja, in unserem Leben gibt es Trennung und das ist Schmerz. Und trotzdem dürfen wir uns daran freuen, von einem geliebten Menschen zu hören. Auch wenn wir eine Zeit lang getrennt sind. Mein Sohn war gerade ein halbes Jahr in Irland beruflich. Und er ist so der Typ, der lang nichts von sich hören lässt. No news are good news, sagt er immer. Aber wisst ihr, das ist so immer so eine große Freude, wenn er sich dann doch meldet. Und unlängst, jetzt hat er ein bisschen Geld verdient, unlängst hat er mir so einen Teil von den vorgestreckten Studiengebühren überwiesen. Und am Auszug vom Konto war drunter ein Bibelvers. Bless you, Mike. Ah, ich habe mich so gefreut. Das ist seine Art, Kontakt zu halten. Kein großer Kommunikator. Aber das hat so gesessen. Und das soll nur so ein Beispiel sein. Es lohnt sich einmal darüber nachzudenken, wie leicht es ist, denen, die wir lieben, eine Freude zu machen. Indem wir Kontakt halten. Mit wem hast du schon länger keinen Kontakt mehr gehabt? Den du eigentlich ganz gern hast, aber vielleicht so wie ich, aus Oberflächlichkeit, aus Mangel an Zeit, lasst man es halt einfach schleifen. Schreib ein Liebes-SMS. Häng einen Bibelvers dran. Lass deine Kreativität walten. Und dann ist da noch die Freude an der Gastfreundschaft. So nehmt ihn auf, gleich der nächste Vers 29, in dem Herrn mit aller Freude und haltet solche Menschen in Ehren. Es gibt ja Häuser mit verschlossenen und Häuser mit offenen Türen. Geschlossene Türen sind Türen der Selbstsucht und haben nichts mit Christentum, mit Glaube zu tun. Offene Türen dagegen sind Türen, die den Menschen ein herzliches Willkommen bieten und die sie in Liebe aufnehmen. Wisst ihr, ich selbst habe am Anfang große Probleme gehabt, genau an dem Punkt. Und Gott mit seinem unheimlichen Humor hat mir eine Frau zur Seite gestellt, die von Kind auf geprägt war von einem Haushalt mit offenen Türen. Nicht einmal unbedingt vom Glauben motiviert. Aber schon ihre Großmutter hat ein Haus gehabt, da sind alle möglichen Leute die ganze Zeit rein und raus gekommen und gegangen. Und die Mutter hat das übernommen und natürlich hat es die Uli übernommen. Und ich habe mir gedacht, bitte, bitte, wie soll das weitergehen? Weil ich komme aus einem Elternhaus. Mein Vater war die ganze Woche unterwegs und Freitag, Samstag, Sonntag war er zu Hause. Und da hat die Familie für ihn da zu sein. Weil er ist ja schließlich für die Familie da und da möchte er die Familie genießen. Verständlich zum Teil, ne? Und wenn das Telefon geläutet hat, hat er gesagt, lass, wir wollen mit dem reden. So bin ich groß geworden. Und ich habe große Probleme gehabt. Aber mittlerweile habe ich eingesehen, was für unheimliches Vorrecht es ist, ein offenes Haus zu haben. Weil bevor mich meine Frau geheiratet hat, hat sie gesagt, eins ist ganz klar, wir werden einmal ein offenes Haus haben. Und ich habe ein bisschen grummelnd gesagt, ja Schatz. Und mir dachte, das werde ich schon irgendwie hinkriegen. Und dann bin ich gläubig geworden und dann hat Gott gesagt, nein, das stimmt schon, was deine Frau sagt. Wisst ihr, es darf auch so sein, dass man ab und zu auch seine Rückzugszeiten braucht, selbstverständlich. Aber wenn jemand zu uns möchte, dann stehen unsere Türen offen. Und jetzt seid bitte die nächsten Tage barmherzig und probiert es nicht jeden Tag aus. Nein, Scherz beiseite, unsere Tür steht offen. Und da fährt die Eisenbahn drüber, sagt man in Österreich. Weil ich habe selber erlebt, wie wunderbar das ist zu wissen, da gibt es eine offene Tür und da darf ich jederzeit anklopfen und da bin ich jederzeit willkommen. Das haben auch unsere Nachbarn mit uns gemacht, die waren ein Beispiel dafür. Und es ist wunderbar befreiend zu wissen, ich kann da jederzeit vorbeikommen. Und der letzte Punkt für heute, dann machen wir Schluss. Und da geht es um die Freude des Menschen, der in Jesus Christus ist. Kapitel 3, Vers 1, weiter, liebe Brüder, freut euch in dem Herrn, dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht. Und macht euch umso gewisser. Liebe Brüder, freut euch in dem Herrn, in Christus. Oder im Kapitel 4, Vers 1. Also, meine lieben Brüder, nach denen ich mich sehne, meine Freude und meine Krone, steht fest in dem Herrn, ihr Lieben. In Christus sein, in seiner Gegenwart leben. Und zwar so selbstverständlich wie der Vogel in der Luft, der Fisch im Wasser, die Baumwurzel im Erdreich. Ich weiß, ich wiederhole mich. Der Baum denkt nicht viel nach über seine Wurzeln. Der Vogel fliegt, weil er fliegen kann. Und der Fisch schwimmt im Wasser, weil er schwimmen kann. Und ich bin in Christus, weil ich in Christus sein kann. Ganz selbstverständlich. Und nur in diesem Zusammenleben mit Christus werden wir Christus erst wirklich kennenlernen. Das ist nämlich so das Prinzip jeder Beziehung, oder? Jede Beziehung, auch zwischen uns Menschen, lebt von der Zeit, die ich für diese Beziehung investiere. Und wenn mir jemand sagt, ich habe keine Zeit, dann sagt er mir, ich habe kein Interesse daran. So einfach ist es. Ich sage auch öfters, ich habe keine Zeit. Das ist mir nicht wichtig. Denn wenn mir was wichtig ist, dann habe ich Zeit dafür. Und wenn dir Christus wichtig ist, wenn du mir das sagst, dann frage ich dich, nicht boshaft, frage ich dich, und wie viel Zeit hast du für Christus? Das musst du dir gefallen lassen. Es wird nicht ohne das Zusammenleben gehen. Und Zusammenleben tut man nur, indem man Zeit miteinander verbringt. Das ist wie in einer Ehe. Und dann lernt man diesen Christus auch wirklich kennen und lieben. Eines meiner ganz, ganz großen Vorbilder ist ein Pfarrer, ein ehemaliger hier aus der Umgebung. War 30 Jahre lang Pfarrer da im Nachbarort in Neukemmerten. Ist jetzt schon ein betagter Herr, den immer so ganz gut hört. Aber wisst ihr, wenn ich mich mit dem treffe, und wir haben uns ausgemacht, dass wir öfter uns treffen, das Erste, was er sagt, hör zu, was ich mit Jesus erlebt habe. Hör zu, was mir Jesus gesagt hat. Der lebt jede Sekunde seines Lebens in Christus. Ja, du kennst ihn, keinen Namen genannt, aber der Christian weiß, wovon ich rede, von wem ich rede. Liebe Leute, solange wir Jesus in einem Ghetto halten, solange dieses Ghetto, und wenn dieses Ghetto Kirche heißt, und solange ich ihn in diesem Ghetto einmal in der Woche besuche, es wird keine lebendige Beziehung werden. Und wir werden auch die Freude, mit der Paulus diesen Brief schreibt, nicht kennenlernen, wenn wir nicht gewillt sind, mit Christus Zeit zu verbringen, ihn in unser Leben reinzulassen. Mit dem, der uns so wichtig ist, auch wirklich Zeit zu verbringen. Es entspricht ja unserer menschlichen Natur, dass wir glücklich sind, wenn wir mit Menschen zusammen sein dürfen, die wir lieben, oder? Also wenn ich 4 Wochen in Indien unterwegs bin, ist meistens meine Kollegin, die Christine Steiner, mit. Und so nach 2 Wochen sagt sie zu mir, obwohl wir gar nicht drüber geredet haben, sagt sie, geil, der Uli geht da ab. Wir machen diese Reise nicht schon seit 20 Jahren, also sie kennt mich sehr gut. Sag ich, wieso kommst du jetzt drauf? Ja, und wer die Christine kennt, weiß, wie sie das betont, du wirst so unleidig. Ja, stimmt. Die sehen mich nach meiner Frau, nach meinen Kindern, nach meinen Kollegen, nach der Arbeit hier. Obwohl ich die Arbeit in Indien gern mache und ich da liebe Menschen habe. Es ist schön, mit Menschen zusammen zu sein, die man liebt. Und Christus ist beides. Er ist der, der uns liebt, der dich liebt. Und er ist der, den wir lieben. Und er ist der, von dem uns in Zeit und Ewigkeit nichts trennen kann. Er ist der gnädige Gott, der uns Frieden schenkt. Frieden, der uns so viel Freude bereitet. Amen. Soweit mal bis heute. Und Fortsetzung folgt. Ich möchte nur beten. Lieber Herr Jesus Christus, was wäre ein Leben ohne dich? Herr, ein großer Moment in meinem Leben war, wie ich endlich begriffen habe, dass es bei dir ein Leben gibt, das Sinn macht, das Freude macht, das meine Sehnsucht füllt. Herr, ich möchte dich loben und preisen dafür, dass ich das erkennen habe dürfen. Und ich möchte bitten, Herr, dass du mir das ins Herz schenkst, dass ich diese Freude, diese Entdeckung dieser einen großen Liebe, dass ich das auch weiter an andere Menschen vermitteln darf und kann. Herr, danke für alles das, was du im Leben, in meinem Leben geschenkt hast, in unserem Leben geschenkt hast. Herr, lass es Frucht bringen. Lass es wachsen. Danke, Herr, für alle Segnungen, die du geschenkt hast. Danke, Herr, dass du uns segnest. Und lass uns zum Segen werden für andere, Herr. Und danke, dass du das wirkst, dass dein Segen durch uns hindurch zu anderen Menschen geht. Aber über all dem hab Dank für dein Dasein, für deine Gegenwart, für dein Leben. Du in uns und wir in dir. Lob und Preis sei dir, Herr. Amen.